Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister im Islam, wir werden heute inshallah ta'ala ein ganz anderes Thema besprechen. Es ist mir heute in den Sinn gekommen und ich weiß nicht, ob ich es ausreichend vorbereiten konnte, aber wir versuchen es mal inshallah ta'ala, weil es einfach passt. Und zwar feiern die Menschen momentan in Deutschland und Europa und in den christlichen Ländern Weihnachten. Und da dachte ich mir, lass uns doch einfach mal über die Weihnachtsgeschichte sprechen. Jetzt mag jemand sagen, was? Die Weihnachtsgeschichte? Was haben wir bitte schön mit der Weihnachtsgeschichte zu tun? Und da dachte ich mir, da die meisten Muslime und auch die meisten Menschen überhaupt, selbst die Christen nicht mehr wissen, was mit der Weihnachtsgeschichte auf sich hat, sprechen wir heute einfach mal über die Weihnachtsgeschichte und schauen uns an, ob es Parallelen zur christlichen Weihnachtsgeschichte im Islam gibt oder nicht. Und da wollte ich euch erst einmal fragen, inshallah ta'ala, was ist denn überhaupt die Weihnachtsgeschichte? Die meisten denken jetzt an irgendwie Walt Disney und weiß ich nicht, irgendwelche Weihnachtsgeschichten, die immer im Fernsehen kommen. Was ist denn aber eigentlich die Weihnachtsgeschichte? Das ist ganz wichtig, ja.
Mit der Geburt Jesus.
Aha. Es geht also um die Geburt von Jesus, Isa alayhi salam. Absolut richtig. Es geht also um nichts anderes als um die Geburt eines edlen Propheten, nämlich um die Geburt des Propheten Isa alayhi salam. Der Prophet, der vor unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zu den Menschen gesandt wurde und zwischen dem und unserem Propheten sallallahu alayhi wa sallam es keinen anderen Propheten gab. Wir Muslime, wir feiern natürlich nicht die Geburt von Isa alayhi salam. Es ist auch äußerst umstritten, ob man die Geburt unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feiern darf oder ob man sie nicht feiern darf. Manche tun es nicht, weil sie sagen, es ist eine Bid'ah. Das ist eine lange Diskussion. Aber unabhängig davon, es geht erst einmal um was? Es geht um nichts anderes als um die Geburt eines edlen Propheten. Und deswegen, wenn wir so lachen, ja, die Weihnachtsgeschichte, das ist gar nicht so abwegig, sondern es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Muslime darüber Bescheid wissen und wissen, was eigentlich die Christen glauben, um dann zu schauen, was sagt eigentlich der Islam darüber, um dann auch den Christen aufzeigen zu können, es gibt zwischen uns und zwischen euch sehr, sehr viele Parallelen. Und viele werden überrascht sein, viele werden sagen, wie? Es gibt bei euch eine Weihnachtsgeschichte im Koran? Ja, nicht nur an einer Stelle, sondern sogar gleich an zwei Stellen. Einmal in Surat Al-Imran und einmal in Surat Maryam. Ja, und teilweise noch ausführlicher als bei euch. Oh Christen, unglaublich. Die Weihnachtsgeschichte ausführlicher als im Christentum, als in den Quellen des Christentums, ja, teilweise an bestimmten Stellen, ja. Und das ist sehr, sehr interessant. Und da dachte ich mir, warum nicht einfach mal heute darüber sprechen? Ich habe den ganzen Tag versucht vorzubereiten, aber ich habe gemerkt, das ist schon ein sehr, sehr großes Thema. Aber wir versuchen trotz alledem, inshallah ta'ala, weil es passt, die wichtigsten Parallelen uns mal anzuschauen und auch die wichtigsten Unterschiede zwischen der Weihnachtsgeschichte, welche wir in den Evangelien vorfinden, und der Geschichte über die Geburt von Isa alayhi salam, ich nenne es mal jetzt nicht Weihnachtsgeschichte, im edlen Koran. Weil dort finden wir die meisten Informationen. In der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam haben wir so gut wie gar nichts über die Geschichte der Geburt unseres edlen Propheten Isa alaihi salam. Gut. Bevor wir mit dieser Geschichte beginnen werden, inshallah ta'ala, ist es zunächst erst einmal wichtig, einige Hintergründe zu erfahren. Und zwar, wir wissen ja, und ich habe hier einfach mal die Bibel mitgebracht, das ist so eine ganz alte, die ich zu Hause stehen habe, dass es das sogenannte Alte Testament gibt und das sogenannte Neue Testament gibt. Okay. Wenn wir uns das mal jetzt hier anschauen, ich habe jetzt mal einfach mal aufgeschlagen, das hier ist das Neue Testament. Und das alles hier ist das Alte Testament. Da sehen wir, es gibt zunächst erst einmal rein quantitativ gesehen einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Alten Testament und zwischen dem Neuen Testament. Gut. Wenn wir heute über die christliche Bibel sprechen, dann sprechen wir zunächst erst einmal als Muslime über den Injil. Was ist der Injil? Ist der Injil jetzt in diesem Neuen Testament vorhanden oder nicht? Wir können sagen, vielleicht höchstens teilweise. Fetzen von Überlieferung über das, was Isa alayhi salam offenbart wurde. Weil das Neue Testament noch einmal aus mehreren Schriften besteht. Und das Wichtigste, woraus das Neue Testament besteht, also im Grunde genommen das, was über das Leben und Wirken von Isa alayhi salam berichtet, sind 4 Schriften. Und wie nennt man diese 4 Schriften? Die 4 Evangelien. Da haben wir zunächst erst einmal das Evangelium nach Matthäus. Dann haben wir das Evangelium nach Markus. Dann haben wir das Evangelium nach Lukas. Und dann haben wir das Evangelium nach Johannes. Okay, nicht Johannes der Täufer, also nicht Yahya alayhi salam, sondern Johannes, einer derjenigen, der über das Leben von Isa alayhi salam berichtet hat und das niedergeschrieben hat. Ganz wichtig. Das sind teilweise, soweit ich mich informiert habe, auch damals keine Zeitzeugen gewesen, sondern Menschen, die bis zu 80, 100 Jahre nach dem Leben von Isa alayhi salam, nach dem Tod von Isa alayhi salam gelebt haben. Also es sind im Grunde genommen nichts anderes als was? Als Überlieferer. Leute, die Überlieferungen gesammelt haben über das Leben von Isa alayhi salam und diese Überlieferungen dann niedergeschrieben haben. Ich gebe euch nur einen Einblick, damit wir das auch mal verstehen. Beispielsweise, das ist jetzt die Übersetzung von Martin Luther selbst, also sozusagen die älteste Übersetzung in die deutsche Sprache von Martin Luther selbst. Ja, da heißt es, am Anfang vom Evangelium nach Matthäus, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, der da ist ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham sollte Isaac und kommt erstmal die Genealogie von Isa alayhi salam. Und da sehen wir, aha, es geht also um eine Überlieferung. Es ist nicht jemand, der, wie der Koran beispielsweise, das niedergeschrieben hat als Wort Gottes, sondern es sind einfach Leute, die etwas gehört haben, Überlieferungen gesammelt haben und diese dann niedergeschrieben haben. Womit ist das vergleichbar? Bei der muslimischen Überlieferung, was würdet ihr sagen? Ja? Nein? Sondern mit was? Mit einer ganz bestimmten, es geht schon in Richtung Hadith, aber ganz bestimmtes Genre innerhalb der Hadith-Wissenschaft. Das ist nochmal ein Spezialgebiet, was wir auch in Dar es Salaam momentan behandeln. Ähnlich mit der Sira. Worum geht es bei der Sira? Es geht bei der Sira um das Leben und Wirken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und genau das ist es, worum es da geht. Also man kann sich vorstellen, als hätte ein Ibn Ishaq, ja, das Leben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam niedergeschrieben und bei ihnen ist es dann ein Lukas oder ein Matthäus oder dann ein Johannes oder ein Markus. Ja? Wichtig ist, nur als Hintergrundinformation, damit wir das Ganze auch verstehen, inshallah, das ist ein wichtiges Thema heute, dass es noch mehr Evangelien gibt als diese 4 Evangelien. Wie kommt das, dass es noch mehr Evangelien gibt? Das ist etwas ganz Natürliches, ja?
Ich glaube, der Papst damals hat ein Evangelium.
Nein, es geht jetzt nicht darum. Wie kommt es, dass es mehr Evangelien gibt als diese 4 Evangelien?
Es gab einfach mehr als 4 Schüler. Also
es gab mehr Überlieferer, genauso wie in der Hadith-Wissenschaft. Es gab nicht nur einen, der die Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam niedergeschrieben hat. Es gab noch andere. Aber die Christen, sie haben im Laufe der Jahrhunderte sich auf diese 4, zumindest die offiziell etablierten Kirchen, haben sich dann auf diese Bücher geeinigt. Die anderen Bücher, die nicht aufgenommen wurden, wie werden sie genannt? Apokryphen. Das heißt, nicht kanonisierte, nicht akzeptierte Schriften, die zwar als Überlieferungen bekannt sind, aber nicht in den Kanon Das heißt, in das, was offiziell von der Kirche anerkannt wird, dann übernommen wurden. Da gibt es beispielsweise das Barnabas-Evangelium. Bei den Christen äußerst umstritten. Es wird behauptet, dass ein Muslim das sogar geschrieben haben soll. Aber im Übrigen gibt es jetzt eine neue Ausgabe, das Barnabas-Evangelium vom Sporverlag, wo es eine lange Einleitung gibt zu diesem Thema und wo er nachweist, dass dieses Barnabas-Evangelium, was heute zur Verfügung steht und was ins Deutsche übersetzt wurde, durchaus auf den Apostel Barnabas zurückzuführen ist. Und Barnabas ist wirklich ein Jünger von Isa a.s. gewesen. Also es wäre dann noch älter als das. Das wäre aber ein Problem für die Christen. Warum? Weil nämlich im Barnabas-Evangelium ganz klar gesagt wird, dass Isa a.s. nicht der Sohn Gottes ist. Und nicht er gekreuzigt wurde, sondern ein anderer an seiner Stelle gekreuzigt wurde. Genauso wie es in der muslimischen Überlieferung auch heißt und wie es der Koran auch aufzeigt. Das ist natürlich ein großes Problem. Es gibt aber noch andere Evangelien, das Thomas-Evangelium beispielsweise. Und einige andere Evangelien, die nennt man Apokryphen. Warum? Weil sie nicht in den christlichen Kanon aufgenommen wurden. Fragt mich jetzt nicht, was das Wort Apokryphen bedeutet. Heißt einfach nur nicht kanonisiert. Aber genau etymologisch kann ich das jetzt nicht erklären. Also, ganz wichtig, wir haben erst einmal diese vier Bücher. Okay. Wo finden wir jetzt die Weihnachtsgeschichte? Also das, was über die Geburt von Isa a.s. berichtet wird, in den vier Evangelien. Ich rede jetzt über die offiziellen, kanonisierten Evangelien. Weil im Thomas-Evangelium findest du beispielsweise genau das, was auch im Koran steht. Nämlich, dass Isa a.s. aus Schlamm oder aus Lehm Vögel geformt hat und sie dann mit Allahs Erlaubnis zum Leben erweckt hat. Das findest du beispielsweise nicht in diesen Evangelien. Ganz wichtig. In welchen Evangelien findet man jetzt etwas über die Geburt von Isa a.s.? In zwei Evangelien. Einmal im Matthäus-Evangelium und einmal im Lukas-Evangelium. Das heißt, wenn wir etwas über die Weihnachtsgeschichte heute erfahren, dann erfahren wir das aus zwei Evangelien. Diese ganzen Krippenspiele, die man in den Kirchen hat, die aufgeführt werden in der Schule, wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst, das Krippenspiel dort hast, das geht alles auf diese beiden Evangelien zurück. Teilweise mit sehr vielen Legenden, die man nicht mal hier vorfindet. Beispielsweise, dass Jesus in einer Krippe war. Das stimmt überhaupt nicht, war einfach in einem Haus gewesen. Aber man hat daraus was, einen Stall gemacht, so als würde das sozusagen Isa a.s. in einem Stall gelegen haben in Bethlehem, wo dann die drei Weisen kamen, ihnen Geschenke gegeben haben. Diese drei Weisen, die gab es wirklich laut der Bibel. Ja, das findet man, ich glaube, in einem von beiden, Matthäus oder Lukas Evangelium. Aber wichtig ist einfach zunächst erst einmal, ja, vieles wurde hinzugedichtet. Aber unabhängig davon, lass uns doch einfach mal anschauen, was überhaupt ja, die Bibel über die Geburt von Isa a.s. erwähnt. Und da sehen wir, und das ist sehr, sehr interessant, dass es Unterschiede gibt zwischen dem, was Matthäus überliefert und zwischen dem, was Lukas überliefert. Und da sehen wir, schon zu diesem Zeitpunkt hat man gemerkt, dass unterschiedliche Überlieferer mit unterschiedlichen auch Einstellungen und theologischen Vorstellungen. Und das zeigt auch, dass sich die christliche Theologie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefestigt hatte, sondern dass es sich nur um Überlieferung handelt und dass die Überlieferer auch ihre theologische Vorstellung dann mit in die Überlieferung eingebracht haben. Wichtig bei Matthäus ist, dass man wissen muss, dass Matthäus Jude war, also Judenchrist, man nennt das Judenchristen. Juden, die zum Christentum übergetreten sind. Lukas war Heide gewesen und ist zum Christentum übergetreten. Ein Unterschied. Und dementsprechend findet man zwischen der Schilderung bei Matthäus über die Geburt von Isa a.s. und der Schilderung bei Lukas über die Geburt von Isa a.s. unterschiedliche Schwerpunkte. Während Matthäus versucht, die Bindung zu den jüdischen Vorvätern herzustellen, und deswegen beginnt er auch mit der Genealogie und versucht, auch Isa a.s. auf wen zurückzuführen? Auf Ibrahim a.s. geht das bei Lukas eher unter und ist eher eine nebensächliche Sache und wird erst viel später erwähnt. Ganz interessant, ja, was es da für Unterschiede gibt. Und es gibt auch teilweise Widersprüche bei der Schilderung der beiden Überlieferungen. Und es gibt auch völlig unterschiedliche Schwerpunkte. Gucken wir uns das einmal bei Matthäus an bei Matthäus an. Und da sehen wir, dass zunächst erst einmal ja, von Vers 1 bis 17 nur über den Stammbaum von Isa a.s. gesprochen wird. Dann geht man bei Vers 18 bis 24 konkret auf die Geburt von Isa a.s. an. Ich lese es mal vor, nur damit wir eine Vorstellung haben, wie das ist. Die meisten von euch haben wahrscheinlich noch nie etwas aus der Bibel gehört. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, erfand sich's, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Ja, beispielsweise. Da sehen wir, es gibt Parallelen auch zu was? Zum Koran. Ja? Wer ist der Heilige Geist aus koranischer Sicht? Ar-Ruh, Al-Qudus, das hatten wir ja letztes Mal auch schon gehabt. Ja? Jibril alayhi salam. Ja? Und wir kennen die Geschichte, die im Koran erwähnt wurde. Die werden wir gleich noch inshallah ta'ala dann aufzeigen. Und dann geht er auf die Anbetung der Magier ein. Das sind diese drei Weisen, die aus dem Morgenland kommen, die dann mit Geschenken kamen und Weihrauch und das übergaben. Wir werden das gleich nochmal erwähnen. Was wir im Koran gar nicht finden, eine Flucht nach Ägypten, dann gibt es den sogenannten Kindermord von Bethlehem und dann die Rückkehr aus Ägypten. Bei dem Lukas-Evangelium hat man andere Schwerpunkte. Dann hat man einmal die Ankündigung der Geburt des Täufers. Wer ist der Täufer?
Johannes,
richtig? Also, mashallah, ihr richtige Experten. Johannes. Dann Ankündigung Nummer von 26 bis 38 im Lukas-Evangelium, die Ankündigung der Geburt von Isa. Dann von 39 bis 56 Begegnung zwischen Maria und Josef. Dann von 57 bis 96 Geburt des Täufers von Johannes, also Johannes. Dann werden noch einige Dinge, andere Dinge erwähnt, die jetzt konkret mit der Geburt von Isa alayhi salam nichts zu tun haben. Wie beginnt das Ganze im Christentum? Und zwar wird es so überliefert, wie wir es teilweise auch im Koran haben. Nämlich, wenn man das jetzt beides miteinander zusammentut, und das ist ja dann sozusagen die gesamte Weihnachtsgeschichte, ist es so, dass die Bibel anfängt über Zacharias, also Zakaria alayhi salam, und wen zu sprechen? Und seiner Ehefrau. Wie hieß seine Ehefrau? In der Bibel wird sie erwähnt, im Koran wird sie nicht erwähnt. Wie heißt seine Ehefrau? Elisabeth. So wird sie in der Bibel genannt, Elisabeth. Der Koran berichtet ebenfalls darüber. Und interessanterweise auch vor der Geburt von Isa alayhi salam. Und da sehen wir, dass es nochmal andere Schwerpunkte gibt. Aber lass uns das kurz mal aufzeigen, inshallah ta'ala. Und zwar, in der Bibel wird jetzt gesagt, dass er sich schon immer das gewünscht hat, dass er einen Sohn bekommt. Und als dann der Engel zu ihm kam, nämlich Jibril alayhi salam, um ihn darüber in Kenntnis zu setzen, dass er einen Sohn bekommen wird, da hat er das hat zunächst erst einmal nicht geglaubt. Woraufhin dann Gott ihn damit gestraft haben soll, dass er die gesamte Geburt oder Schwangerschaft über von seiner Frau Elisabeth nicht sprechen kann, als Strafe. Und deswegen heißt es dann in der Bibel wie folgt, und zwar, soweit ich weiß, war das jetzt in ich weiß nicht, ob Lukas oder Matthäus, das ist nicht ganz so wichtig, inshallah. Da heißt es wie folgt: Und Zacharias sprach zu dem Engel, wobei soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und mein Weib ist betagt, also auch alt. Ja? Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden, dass ich dir solches verkündigte. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können, bis auf den Tag, da dies geschehen wird, darum, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, welche sollen erfüllt werden zu ihrer Zeit. Also es ist eine Strafe. Was sagt der Koran aber dazu? Hier sehen wir jetzt Unterschiede zwischen dem Koran und zwischen der Bibel in Bezug auf diese Geschichte. Wenn wir uns Surat Maryam anschauen, Vers Nummer 10, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وآيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. Nochmal der Anfang des Verses. قال رب اجعل لي آية. Er sagte, also Zakaria alayhi salam, mein Herr, setze mir ein Zeichen. قال, er sagte, dein Zeichen ist, also Allah spricht hier direkt zu Zakaria alaihi salam, dein Zeichen ist, dass du 3 Nächte lang, obwohl gesund, nicht zu den Menschen sprechen wirst. Guck mal der Unterschied. Bei der Bibel oder in der Bibel ist es eine Strafe. Im Koran ist es aber ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das haben wir häufig, dass in der Bibel Dinge anders gedeutet werden als im Koran. Und dass teilweise auch die Propheten in ein sehr negatives Licht gestellt werden. Das haben wir in Bezug auf Lut alaihi salam, der angeblich mit seinen beiden Töchtern Beistraf ausgeübt haben soll, als er betrunken war. Und viele, viele andere Geschichten haben wir im Koran, wo die Propheten in ein sehr negatives Licht gestellt werden, negativ dargestellt werden. Der Koran erstellt es richtig. Der Koran zeigt uns auf, nein, das sind edle Menschen gewesen. Das sind aufrichtige Menschen gewesen. Das sind Menschen gewesen, die keinen Zweifel hatten. Das sind Menschen gewesen, die Allah Ta'ala geehrt hat. Die Allah Ta'ala gehoben hat dadurch, dass sie solch einen festen Glauben hatten. Und das ist dann der Unterschied zwischen dem Koran und zwischen der Bibel in Bezug auf diesen Aspekt. Noch interessant ist, bei dieser Einleitung zu der Geschichte von der Geburt von Isa alaihi salam, dass der Koran, wie er es auch bei vielen anderen Geschichten macht, die Geschichten entlokalisiert, so nennt man das. Entlokalisieren bedeutet so viel, er gibt keine näheren geografischen Angaben und auch keine zeitlichen Angaben. Es ist im Grunde genommen völlig egal, wann und wo das stattgefunden hat. In der Bibel, wenn wir das bei Lukas oder bei Matthäus lesen, da ist es so, dass das besonders in den Vordergrund gestellt wird mit der Geschichte von Zakaria und seinem Sohn Johannes. Warum? Weil sie nämlich eine klare Intention hat. Wir dürfen nicht vergessen, das sind nur Überlieferungen von Menschen. Das sind keine göttlichen Verse wie der Koran. Das sind nur Überlieferungen. Menschen haben es überliefert. Und die haben ihre natürlich eigenen Vorstellungen mit hineininterpretiert und das so formuliert, dass ihre Vorstellungen dadurch auch wiedergegeben werden können und untermauert werden können. Und zwar wurde die Geschichte von Zakaria und seiner Frau Elisabeth und ihrem gemeinsamen Sohn Johannes, der dann später zu Johannes der Täufer wurde, erwähnt, um zu zeigen, dass Johannes ein Vorgänger, von dem ist Jesus, und Jesus gekommen ist, um Johannes dann zu übertreffen. Also man versucht, Isa alaihi salam über wen zu stellen? Über Yahya alaihi salam. Und zu zeigen, Yahya, ja, er war wichtig gewesen, aber Isa ist dann gekommen, um ihn abzulösen, und steht dann noch über ihn. Im Koran spielt es überhaupt keine Rolle, wer wichtig ist und wer einen höheren Rang hat als der andere, sondern es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass der Koran uns aufzeigen möchte, dass er Wunder in verschiedener Art und Weise, also Allah die Fähigkeit hat, Wunder in verschiedener Art und Weise auszuführen. Er hat ein Wunder bewirkt bei Zakaria mit seiner Frau, die beide sehr alt waren und trotz alledem einen Sohn bekommen haben. Und er hat ein Wunder bewirkt, genauso auch, im Grunde genommen ist es dasselbe Wunder, nur in einer anderen Art und Weise, bei Maryam a.s., welche einen Sohn bekommen hat, ohne dass sie Kontakt zu einem Mann hatte. Aber beide Geschichten werden gleichwertig erwähnt. Nur die Geschichte von Zakaria a.s. wird interessanterweise direkt vor der Geschichte von Isa a.s. erwähnt, Maryam. Warum? Aus welchem Grund? Wer war denn nämlich Zakaria gewesen? Und das wird auch in der Bibel aufgezeigt und das wird auch im Koran aufgezeigt. Wer war Zakaria alaihi salam gewesen? Das wird in Surat al-Imran besonders deutlich, ja?
Der Onkel von
Maryam. Nein, Zakaria war nicht der Onkel von Maryam alaihi salam. Wer war Zakaria gewesen? Dass sich der Koran berichtet ist.
Er war ein Priester.
Ja? Und was hat er sozusagen gemacht? Lass uns doch mal gucken, was der Koran sagt. Ja, und in der Bibel finden wir das ähnlich. Ja? Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, kleinen Moment. Also Zakaria alayhi salam, er war verantwortlich für wen gewesen? Für Maryam, die für was vorgesehen wurde? Für den Tempel vorgesehen wurde. Und darüber berichtet der Koran Surat Ali Imran. Und zwar, ich lese es mal kurz vor. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa Ala Ibrahim wa Ala Imran ala al-alamin. Gewiss, Allah hat Adam und Nuh und die Sippe Ibrahims und die Sippe Imrans vor den anderen Weltenbewohnern auserwählt. Dhurriyatan ba'daha min ba'd, wallahu sami'un 'alim. Eine der anderen Nachkommenschaft und Allah ist allhörend und allwissend. Jetzt kommt es. Idh qalat imra'atu 'Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Als Imrans Frau sagte: Mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt. Der Vater, sondern die Mutter von wem? Von Maryam alayhi salam. So nimm es von mir an, du bist ja der Allhörende und Allweise. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Als sie sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie: Mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Das war ja für was vorgesehen? Für den Tempel. Und im Tempel sollten eigentlich nur Männer sein. Aber es war jetzt ein Mädchen gewesen. Also Maryam. Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hat. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Ich habe sie Maryam genannt und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Und jetzt kommt es. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Und jetzt. وَكَفَّلَهَا Zakaria. Da nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an und ließ sie auf schöne Weise heranwachsen und gab sie Zakaria zur Betreuung. Er war also der Betreuer von wem gewesen? Von Maryam. Deswegen diese Zusammenhänge, ja, zwischen der Geschichte von Zakaria, auf Deutsch Zacharias, und der Geschichte von Isa alayhi salam, ja, der ja durch seine Mutter Maryam alayhi salam dann auf die Welt gekommen ist. Und die Geschichte geht dann weiter. Also, jetzt wird sozusagen das in der Bibel auch erwähnt mit Zacharias und dass er dann auch Verantwortung für Maryam trug. Und Maryam, laut der Bibel, heiratete dann oder war verlobt gewesen oder heiratete dann einen Mann mit dem Namen Josef. Die Geschichte kennen viele von euch. Ja? Nicht Yusuf alayhi salam, sondern er hieß Josef. Und es soll dann eine Art Zensus gegeben haben, also Zählung, Volkszählung des Römischen Reiches. Und zu diesem Zeitpunkt war ja Palästina unter Herrschaft des Römischen Reiches gewesen. Wo ist Isa alayhi salam eigentlich auf die Welt gekommen? Oder woher kommt eigentlich Maryam und auch Josef, aus welcher Stadt kommen sie eigentlich? Ja, Zeddy. Aus Nazareth. Wo liegt Nazareth? Sehr weit im Norden vom heutigen Palästina. Ja, also in Galiläa, ja, und sozusagen nördlicher Bereich. Nee, in Judäa oder Galiläa, ich weiß gar nicht, dass ich durcheinander komme. Ich sage ja, mit der Vorbereitung, ja, manchmal. Wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, dann kommt man sehr schnell durcheinander. Aber auf jeden Fall im nördlichen Bereich, im nördlichen Raum von Palästina. Und es soll angeblich eine Volkszählung gegeben haben. Das wird dann auch erwähnt. Und sie sind dann wohin gegangen? Nach Bethlehem. Auf Arabisch Bethlehem. Bethlehem. Ja? Und Bethlehem, also nördlich von Bethlehem liegt Jerusalem. Und dort soll dann laut der Bibel wer auf die Welt gekommen sein? Isa alayhi salam. Im Arabischen, wie werden die Christen noch genannt? Nasara. Auf was bezogen? Auf Nazareth. Die Stadt Nazareth, weil er ursprünglich eigentlich von dort kommt. Dann, als er dort ist, soll er eine Unterkunft gehabt haben. Und in diesem Moment sollen drei Weise gekommen sein aus dem Morgenland. Man nennt sie auch Magier, also Sternenkundige. Und sie waren zunächst erst einmal bei wem gewesen? Bei Herodot. Und Herodot ist der damalige Herrscher gewesen. Es war anscheinend ein grausamer Herrscher gewesen. Und sie meinten zu ihm, wir haben den Stern des Königs der Juden gesehen und sind deshalb hierher gekommen. Ihr kennt diese Geschichte. Das finden wir im Koran zum Beispiel überhaupt nicht. Wir haben den Stern der Juden, des Judenkönigs gesehen, und Herodot hat dann was gemacht? Er hat dann angekündigt, dass alle Kinder bis zum Alter von 2 Jahren getötet werden sollen. Weil er Angst hatte, dass alle männlichen Kinder, weil er Angst hatte, dass die Juden einen Aufstand gegen ihn führen werden. All das finden wir wo? Nicht. All das finden wir nicht im Koran. Und dann soll Josef seine schwangere Frau Maria genommen haben und soll Maria, die ja schon das Kind entbunden hat, genommen haben, und sie sind dann wohin geflüchtet? Nach Ägypten. Ja? Und die Geschichte geht dann weiter und Isa a.s. erwächst dann auf. Interessant ist, sie sind in Ägypten und finden dort Asyl. Ich habe das gestern mal ganz wild, weil die Pegida, die behauptet ja immer, ja, wir müssen das Abendland verteidigen und wir dürfen nicht so viele Asylanten zulassen. Ja? Welches Abendland? Das christliche Abendland. Und hängen dann, haben dann auch so ein Riesenkreuz mit deutscher Flagge. Ja? Dann frage ich mich, subhanallah, ja? Das Abendland, ja, was ihr verteidigen wollt, was ja angeblich so christlich ist, ja? Das beruht ja auf der Geschichte von diesem Propheten Isa. Und die Mutter von Isa und der Mann von seiner Mutter Josef, sie haben Asyl gefunden in Ägypten. Und ihr als Verteidiger und Patrioten des Abendlandes wollt Asylanten ausschließen. Mit der Begründung, dass es ein christliches Abendland ist und dieses christliche Abendland vor den bösen Muslimen geschützt werden muss. Ja, was für ein Widerspruch, subhanallah. Ja, was für ein Widerspruch. Aber das ist nicht heute unser Thema. Das ist kurz gefasst die Geschichte von Isa alaihi salam, wie wir sie in der Bibel vorfinden. Jetzt finden wir interessante Aspekte, die wir in der Bibel überhaupt nicht haben, die aber der Koran erwähnt. Und wo gezeigt wird, dass der Koran Isa alaihi salam eine teilweise noch viel höhere Stellung beimisst, als wir es in der Bibel vorfinden. Wenn wir uns die Geschichte von Maryam a.s. anschauen, mit Isa a.s., finden wir sehr, sehr interessante Aspekte, sehr schöne Aspekte, die wir in den heutigen Evangelien überhaupt nicht vorfinden. Was kommt denn nämlich noch hinzu? Und zwar berichtet Allah subhanahu wa ta'ala in Koran als über die Schwangerschaft von Maryam in einer Art und Weise, wie wir es in der Bibel nicht vorfinden. Lass uns das nochmal angucken, inshallah. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ Surat Maryam, Vers Nummer 16. أَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Und gedenke im Buch Maryams, als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog. Finden wir das in der Bibel? Das finden wir nicht in der Bibel. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Art und Weise, wie das dargestellt wird. Es zeigt nämlich auf, wie sich Maryam alaihi salam in diesem Moment gefühlt haben muss. Sie wird schwanger. Als Jüdin in einer Gesellschaft, wo das als etwas sehr, sehr Schreckliches angesehen wird, dass eine Frau außerhalb der Ehe Kontakt zu Männern hat. Und sie ist eine reine Frau. Sie ist auch eine Frau, die im Tempel aufgewachsen ist, die eigentlich für sie vorgesehen war, dass sie niemals heiratet. Und jetzt beschreibt das der Koran. Und er zeigt auch, sie hat sich zurückgezogen, sie hat sich versteckt, sie hat sich geschämt. Sie wusste nicht, was sie tun soll. فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. Guck mal, wie das jetzt beschrieben wird. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen. Das heißt, sie wollte sich vor ihnen trennen. Sie wollte sich distanzieren, sie wollte sich isolieren, damit sie niemand sieht mit diesem großen Bauch. فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen, da sandten wir unseren Geist zu ihr, er stellte sich ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen dar. Und jetzt beschreibt der Koran, wie sie reagiert hat, wie normalerweise auch eine Frau in solch einer Situation reagieren würde. Eine reine Frau. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Sie sagte, ich suche beim Allerbarmer Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Er sagte, ich bin nur der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Sie sagte, wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat und ich keine Hure bin. Das finden wir im Übrigen auch, ja, dann später in der Bibel im Zusammenhang mit ihrem Volk, wie sich dann also einen ähnlichen Satz finden wir dann auch im Neuen Testament. قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيْهِ هَيٌّ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Er sagte, so wird es sein, dein Herr sagt, das ist mir ein leichtes, und damit damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von uns machen, und es ist eine beschlossene Angelegenheit. In der Bibel wird jetzt natürlich das ganz anders gedeutet. Es wird so gedeutet, als wäre Isa alaihi salam der Gottessohn. Als wäre Isa alaihi salam ja im Grunde genommen Gott selbst, den Gott dann auf die Welt gebracht hat. Der Koran errückt das richtig und zeigt auch, nein, es ist lediglich ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala und ein Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschen. Und jetzt noch einmal, guck mal. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. So empfing sie ihn und zog sich mit ihm zu einem fernen Ort zurück. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte, o wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Das finden wir mit diesem Palmenstamm, dass er sich dann in die Wüste zurückgezogen hat, nicht in der Bibel. Aber es gibt in Apokryphen, dass sie auch sich zu einem Palmenstamm zurückgezogen hat. Aber wir finden es nicht in der offiziellen Darstellung der anerkannten Evangelien. Und die Geschichte geht dann weiter, wie sie dann sozusagen gerufen wurde und dann an den Baumstamm, den Palmstamm, ihr Fuß tat, sodass dann Reife das dann herunterkam und sie sich dann ernähren konnte und Allah subhanahu wa ta'ala von ihr dann verlangt hat, dass sie davon essen soll, und sie wusste nicht, wie sie reagieren soll. Und das, was jetzt kommt, nämlich die Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Volk, das finden wir ebenfalls in den Evangelien, nämlich dann einige Verse später rufen dann die Leute zu ihr: Ya Ukhta Haruna, ma kana abuki mra'a sawin, wa ma kanat ummuki bariya. O Schwester Harun, wieso die Schwester von Harun? Manche Christen sagen, hier hat der Koran einen Fehler gemacht. Aber genau dasselbe finden wir interessanterweise auch im Lukas-Evangelium. Was ist denn nämlich gemeint mit der Schwester von Harun? Inwiefern ist die Schwester von Harun? Ich meine, Harun, alaihi salam, hat doch Generationen vor ihr gelebt. Wie kann sie die Geschwister von Harun sein? Ja. Nein. Das ist eine, manche haben gesagt, ja, es könnte sein, dass sie einen Bruder gehabt hat, der hieß Harun, aber das ist nicht richtig, das ist was anderes mit gemeint. Und zwar, ich hoffe, ich finde die Stelle jetzt hier im Lukas-Evangelium, wo sie ebenfalls so gerufen wird oder in ähnlicher Art und Weise. Es geht nur darum, dass sie von der Linie von Harun a.s. abstammt. Ganz wichtig. Und das war damals üblich gewesen. Wenn ich einen edlen Vorvater habe, dann ruft man mich mit, ja, genau diesem Vorvater. Ja, du Sohn von so und so, obwohl mein Vater jemand anderes war. Ja, aber da er so bekannt war, fühlt man mich auf diese Linie zurück. Und deswegen haben sie ihn gerufen, O du Schwester von Harun. Du bist nicht irgendjemand. Und gerade in diesem Zusammenhang, du kommst aus einer Genealogie, du hast eine Abstammung von einem Propheten, einem edlen Propheten, dem Bruder von Musa alaihi salam. Wie kannst du so etwas tun? Ma kana abuki mra'a sawin. Dein Vater ist doch kein sündiger Mann gewesen. Noch war deine Mutter eine Hure. Ihr müsst euch mal diesen Dings vorstellen. Ja? Und jetzt kommt etwas, was wir in der Bibel überhaupt nicht finden. Nämlich, dass Isa alaihi salam gesprochen hat. Und da sehen wir, subhanallah, der Koran, er schreibt Isa alaihi salam Wunder zu, die nicht einmal die Bibel Isa alaihi salam zuschreibt. Nämlich, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten, قَالُوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ Wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Und jetzt kommt die Antwort von dem Säugling Isa alaihi salam, ein Wunder. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Er sagte, ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Was ich interessant finde, ist, dass wir eigentlich, wenn wir uns die Evangelien anschauen, gar nicht sehen, wie die Leute jetzt angefangen haben, Isa alaihi salam überhaupt anzuerkennen. Weil normalerweise, wie sollen sie solch einen Menschen anerkennen, wenn er aus ihrer Sicht der Sohn einer Hure ist. Aus unehelicher Beziehung entstanden ist. Sie hätten ihn noch niemals akzeptieren können, oder? Im Grunde genommen. Und also ich zumindest kann aus den Evangelien, das was ich jetzt gelesen habe, nicht entnehmen, wie dann dieser Übergang stattgefunden haben, sondern dass sie ihn akzeptiert haben sollen. Weil ich meine, wenn so etwas heutzutage passieren würde, als Beispiel, stellt euch mal vor, wir wären jetzt in der Zeit von Isa a.s. und da kommt eine Frau plötzlich mit einem Kind. Was würden wir sagen, wenn wir nicht ein klares Zeichen hätten, dass das wirklich von Allah ist? Wir würden sagen, diese Frau hat Sünde begangen. Und aus Sicht der Juden bedeutet das was? Diese Frau muss gesteinigt werden. Das war ja damals ganz normal gewesen, eine Strafe für eine Frau, die außerehelich verkehrt. Und sie war zu diesem Zeitpunkt nur verlobt gewesen mit Josef. Das heißt, sie war noch nicht verheiratet gewesen. Und auf jeden Fall, wie gesagt, geht das nicht so recht, zumindest sehe ich das, ja, aus dieser Geschichte, die wir in den Evangelien vorfinden, hervor. Aber im Koran wird es jetzt deutlich, da ist etwas geschehen, was die Leute bezeugt haben. Nämlich dieser Säugling, der hat gesprochen. Er hat geredet. Sodass jeder, der dabei gewesen war, dieses Wunder bezeugen konnte, wusste, das ist wirklich ein Wunder gewesen. Und diese Frau, sie hatte keinen außerehelichen Verkehr gehabt, sondern diese Frau, sie ist ehrlich in dem, was sie sagt. Sie hat selbst gar nicht gesprochen, sondern es ist ihr Kind, was vor uns gesprochen hat. Und wir können dies alle bezeugen. Du wolltest was sagen?
Es gibt ein St. Thomas-Evangelium, was so in bestimmten Jahrhunderten auch in den Kirchenmessen gesucht wurde, aber nicht mehr mit aufgenommen wurde in den Evangelien, da wird auch die Geschichte erzählt, wo dann selbst gesprochen
hat. Ach, kann auch sein, dass das in den Apokryphen vorhanden ist, dass er gesprochen hat. Aber zumindest aus den heutigen Evangelien, die wir in der Bibel haben und die in die Bibel aufgenommen wurden, kann man das nicht zumindest nach dem, was ich gelesen habe, richtig hervornehmen, warum plötzlich die Leute dann Isa a.s. akzeptiert haben, obwohl er jetzt in dem Sinne kein konkretes Wunder bewirkt hat während seiner Geburt. Wallahu ta'ala a'lam. Vielleicht lag es daran, dass es eine Prophezeiung gab oder ähnliches, weil diese angeblichen drei Weisen, die dann gekommen sind und dem Kind dann Geschenke gemacht haben und Myrrhe übergeben haben sollen, ja, die hatten wahrscheinlich irgendeine Prophezeiung gehabt. Vielleicht lag es daran, aber es geht zumindest nicht deutlich hervor. Ja.
Ja. Ich habe heute einen interessanten Film auf der Schule geguckt und dieser Film hat das so dargestellt, dass, Josef sie eigentlich verlassen wollte, aber dann ist eine Vision des Engels Gabriel erschienen, wo der Engel gesagt hat,
genau,
dass sie Maria in Schutz genommen hat und
dass er sich um sie kümmern solle. Genau.
Und ab da haben die Leute sie in Ruhe gelassen, jedenfalls nach christlicher.
Okay, achso, was soll sagen, nachdem er dann gesagt, das ist mein Sohn, oder wie?
Genau, er soll sich anerkennen.
Das hat okay, das kann auch sein. Ja, Wallahu a'lam. Ich kann nur sagen, dass ich das jetzt erstmal so nicht ganz verstanden habe, aber dadurch wird das eigentlich deutlich, dass jeder mit dem Säugling gekommen ist und er angefangen hat zu sprechen, dass dann die Leute das anerkennen mussten. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Na, gut. Das war so die Weihnachtsgeschichte gewesen. Aus christlicher Sicht und aus islamischer Sicht so eine kleine Gegenüberstellung. Und es gibt natürlich, das Thema kann man natürlich noch sehr, sehr viel ausführlicher behandeln und mehr ins Detail gehen. Aber mir war es wichtig gewesen, einfach aufzuzeigen, dass wir Muslime im Grunde genommen sehr viele Informationen haben über diesen Propheten. Und der Koran uns sehr viel darüber berichtet. Und dass wenn wir so etwas hören wie Weihnachtsgeschichte oder ähnliches, dass wir den Leuten auch sagen, dann Leute, Christen, ja, ihr feiert Weihnachten, aber wisst ihr überhaupt, warum ihr Weihnachten feiert? Und wusstet ihr auch, dass wir im Koran sehr viel über die Geburt von Isa a.s. erfahren haben und dass es auch sehr viele Parallelen gibt, aber auch einige Unterschiede gibt und der Koran im Grunde nur versucht, das richtig zu stellen. Ja, und das ist ganz wichtig für die Dauer, ganz wichtig auch für den Dialog zwischen Christen und Muslimen, dass man dieses Hintergrundwissen hat und den Leuten das auch aufzeigen kann. Weil die meisten Menschen heutzutage, die feiern Weihnachten und wissen nicht einmal, warum sie Weihnachten feiern. Die haben mal irgendwas gehört, aber wissen gar nicht, warum und weshalb und was das überhaupt für Hintergründe hat. Und wenn du dann als Muslim mit diesem Wissen ankommst Und vielleicht vertieft ihr euch da noch einmal darin und lest euch jetzt vielleicht nochmal selbst durch, inshallah. Das sind ein paar Seiten. Das sind nicht viele Seiten, die man in den Evangelien lesen muss. Im Matthäus-Evangelium und Lukas-Evangelium. Und liest sich vielleicht nochmal ein paar Aufsätze diesbezüglich. Dann weiß man sehr, sehr gut Bescheid. Und kann mit dieser Thematik auch sehr gut umgehen. Und kann auch gut punkten. Ja, gerade dann, wenn man Da'wah machen möchte oder mit Menschen über diese Sache sprechen möchte.